Ihr dürft natürlich jetzt eine halbe Stunde still sein, das wünsche ich mir sogar. Aber ich halte mich jetzt mal nicht an die Weisung. Ich möchte eure Gedanken lenken auf den Themenschwerpunkt des letzten Sonntags, auf das Wort. Wir haben gehört, am Anfang schon war das Wort. Und das Wort wurde leibhaftig, es wurde Mensch in Christus, das wirkmächtige Wort Gottes. Und seitdem Christus nicht mehr auf dieser Erde ist, haben wir es in geschriebener Form. Ich möchte nochmal, dass wir gemeinsam diese Schriftstelle aus dem 2. Timotheus sprechen, laut sprechen. Es ist gut, wenn wir das Wort in den Mund nehmen und wenn wir es in unser Herz, in unsere Gedanken nehmen und es mehr und mehr verinnerlichen, was das geschriebene Wort eigentlich für uns bedeutet. Die ganze Schrift, sprecht mit mir bitte zusammen, die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und zu jedem guten Werk gerüstet. Da fehlt nichts an umfassenden Gedanken über das geschriebene Wort. Es ist das Vermächtnis des lebendigen Wortes, nämlich Christus. Es ist das Vermächtnis. Er sagt, der Vater wird euch den Heiligen Geist schicken und dieser Geist der Wahrheit wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das Vermächtnis des lebendigen Wortes ist das geschriebene Wort, das von Anfang an war. Das lebendige Wort. Immer schon war das Wort, haben wir gemeinsam überlegt, das Kommunikationsmittel zwischen Gott und Mensch, das Wort. Es ist nicht Geste, es ist nicht Mimik, es ist nicht irgendetwas, was man deuten muss, sondern es ist etwas, was nur zwischen Gott und Mensch stattfinden kann. Es ist Richtschnur, Kompass auf dem Weg ins Leben. Und wir haben uns Gedanken gemacht am letzten Sonntag, dass es tatsächlich, obwohl das Wort Gottes geschrieben ist, Abirrungen gibt vom Wort, vom wahrhaftigen Wort Gottes, Abirrungen, und die tatsächlich ein Thema sind, seit es Gemeinde gibt. Völlig interessant und genauso erschreckend. In den ersten 30, 60 Jahren, nachdem Jesus wieder zurück im Himmel war, gab es schon diese Abirrungen von der Wahrheit, von der geschriebenen Wahrheit, die eine höchst gefährliche Angelegenheit für Gemeinde sind. Ihr werdet das auch aus dem praktischen Leben kennen, wenn man die Wahrheit von einer bestimmten Tatsache nimmt und tut so ein bisschen Unwahrheit dazu. Könnt ihr euch erinnern, vielleicht an die Wassergefäße, die hier vorne standen, sahen alle gleich aus. Trotzdem schmeckte das eine Wasser salzig, das andere süß, das dritte fruchtig. Nur das eine Wasser schmeckte vollkommen klar und sauber. Abirrungen sind unheimlich gefährlich. Durchziehen die gesamte Gemeindegeschichte bis auf den heutigen Tag, bis in die konkrete Lebenssituation auch dieser Gemeinde. Da brauchen wir gar nicht zu sagen, nee, uns betrifft das nicht doch. Gerade zu Zeiten des Internets, wo sich jeder überall irgendwas holen kann. Und wir haben uns erinnert bzw. gelesen, der Paulus schreibt dem Timotheus auch, es wird eine Zeit kommen, in der werden die Leute das hören, was sie, oder das Lesen, was sie hören wollen, wonach ihnen die Ohren jucken, übersetzt Luther. Finde ich ein schönes Beispiel. So, ich nehme das als Wahrheit, was ich gern hören will. Warum gibt es überhaupt Abirrungen? Warum kann man nicht das Wort Gottes eins zu eins nehmen? Ist die Bibel leichte Lektüre? Wer findet, das ist leichte Lektüre, so mal Happy Clappy nebenbei und zum Einschlafen und so? Wer findet das? Wehe, ich sehe eine Hand oben. Eine Suggestivfrage. Nein, das Wort Gottes ist keine leichte Lektüre. Man muss einen sehr wachen Geist haben, man muss sich intensiv damit beschäftigen. Es gibt viele Passagen, die man auf Anhieb überhaupt nicht versteht und auch beim zweiten und dritten und vierten Mal eventuell erstmal nicht versteht. Das heißt, wir neigen alle zur Abirrung, weil wir diese Unverständlichkeiten oder diese Spannungen, die da drin beschrieben sind, einfach nicht aushalten. Weil wir in unserem Leben, und so ist ja Gott uns gegenüber auch, er löst ja die entscheidenden Dinge in unserem Leben, löst er ja, nur nicht sofort. Das sind Spannungen, die wir aushalten müssen. Und wir tendieren alle dazu, ganz gerne mal von dem gesüßten Wasser zu trinken. Oder wenn wir den Eindruck haben, so, da muss jetzt mal ein bisschen die Kandare angezogen werden, dann trinken wir ein bisschen salziges Wasser, so, das muss jetzt. Nur wir haben letzte Woche auch überlegt, dass weder das süße Wasser auf Dauer, das zusätzlich gesüßte Wasser, den Körper nicht stärkt, sondern ihm schadet. Und auch das gesalzene Wasser den Körper nicht stärkt und ihm auf Dauer schadet. Und vor allem, den Aspekt haben wir nicht berücksichtigt, gesüßtes und gesalzenes Wasser löscht keinen Durst. Im Gegenteil, es macht immer durstiger. Zurück zur Quelle war die Devise letzten Sonntag. Zurück zur Quelle, zur einzig wahren Quelle, dem geschriebenen Wort Gottes, in dem uns Christus, das lebendige Wort, offenbar wird. Zurück zur Wahrheit, in der der Vater seine Kinder heiligt, mitten in dieser Welt. Ihr Lieben, das ist der Plan. Es ist nicht der Plan, dass wir in irgendwelche himmlischen Welten schon entrückt sind, während wir hier leben, um mit dem Rest der Menschheit nichts mehr zu tun zu haben. Das ist nicht der Plan. Jesus betet in Johannes 17, ich nehme sie nicht, sie, die du mir gegeben hast, Vater, die nehme ich nicht aus dieser Welt, sondern die sind ganz bewusst und mit voller Absicht mitten in dieser Welt. Und Jesus betet, Vater, bewahre sie vor dem Bösen und heilige sie in der Wahrheit. Wir hatten es vorhin vom Diamanten. So ein Diamant, den gibt es zuerst mal als Rohdiamant. Und der wird geschliffen in verschiedenen Facetten. Autsch. Das ist nicht angenehm. Aber der kommt zum vollen Glanz, wenn alle seine Facetten geschliffen sind. Heilige sie in der Wahrheit. Auch in Anbetracht von diesem Bild, von dem Diamanten, finde ich, sollte uns das neue Entschlossenheit geben heute Morgen. Ja, Gott, wenn das tatsächlich so ist, dass die Gemeinde Jesu Christi hier im Oberharz ein Diamant ist, dann darfst du uns schleifen mit der Wahrheit. Das geschriebene Wort, Altes und Neues Testament, einzig wahre Richtschnur für ein Leben, das in die Ewigkeit mündet, so formulieren wir das auch in unseren Glaubensaussagen auf unserer Homepage. Und wir formulieren auch in unserer Vision, wir sind entschlossen, unser Leben auf Gott auszurichten. Immer wieder möchte ich uns daran erinnern, wir sind entschlossen. Du bist keine Marionette in der Hand Gottes. Ohne deine Entschlossenheit, ohne dein Ja, ohne dieses Ja, Herr, ich will mit dir auf dem Weg sein, wird er das mit dir nicht tun. Und auch mit uns als Gemeinde nicht. Wir sind entschlossen, unser Leben auf Gott auszurichten. Und zwar mit Hilfe des innewohnenden Geistes und des geschriebenen Wortes, der reinen Wahrheit, nicht gesalzen, nicht fruchtig, nicht süß, der reinen Wahrheit, Wasser des Lebens. So, dann hatte ich euch ein zweites wichtiges Kapitel in Aussicht gestellt. Wie gehen wir denn mit dem geschriebenen Wort so um, dass es größtmöglichen Nutzen hat? Ich möchte mal ein paar Begriffe an den Anfang stellen. Die Bibel selber, also das Wort selber, berichtet davon, wie Gott sein Wort bezeichnet. Das Erste, was mir einfällt, ist, als Jesus in der Wüste versucht wird vom Teufel, der ihm sagt, er soll doch mal gucken, wenn er so Hunger hat nach 40 Tagen, dass er die Steine zu Brot werden lässt. Und Jesus kontert mit einem Schriftzitat, wohlgemerkt, dass der Mensch nicht allein vom Brot lebt, sondern von einem jeden Wort, was aus dem Munde Gottes kommt. Die Schrift, Brot, Nahrung, Nahrung für den inneren Menschen, wie man das Brot für den Körper zum Leben braucht, so braucht man das Wort aus dem Munde Gottes, hört genau hin, das Wort aus dem Munde Gottes, als Nahrung für den inneren Menschen. Später ist die Rede im Hebräerbrief von fester Nahrung, also Nahrung, die ein erwachsener Mensch zu sich nimmt. Das ist das eine, die eine Seite. Die andere Seite, auch von Wort Gottes, ich habe hier mal so ein Symbol mitgebracht. In den alttestamentlichen Propheten bei Jeremia lesen wir, der Herr selber sagt, ist nicht das Herrn Wort wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Boah, ich gebe noch eins drauf. Also Hammer ist ja hier für Bergbaukultur nichts Schwieriges, ne? Die Bibel ist ein Schwert, das Wort Gottes, wird uns gesagt. Ein zweischneidiges Schwert. Dafür habe ich leider kein Beispielexemplar hier vorne, leider. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Die Bibel ist Saat. Das Wort Gottes ist Saat. Saat. Auf welchen Boden auch immer die fällt, geht sie auf. Oder nicht? Saat. Was für unterschiedliche Bilder. Ja, ist sie entweder das eine oder das andere? Komm, ist sie jetzt Brot und Saat oder ist sie Hammer und Schwert? Bitte kein Aber dazwischen. Das haben wir in den letzten Wochen gut trainiert. Und das Wort Gottes ist Brot, Nahrung, Saat und Hammer und zweischneidiges Schwert. Unter anderem. Ihr Lieben, spätestens an dieser Stelle sollte jeder innerlich aufmerken und wissen, da muss man dann tatsächlich wissen, wie man damit umgeht. Nicht jeder sollte zu jeder beliebigen Zeit den Hammer schwingen oder mit dem zweischneidigen Schwert um sich schlagen oder füttern, wo gar nicht füttern angesagt ist. Spätestens an dieser Stelle. Wir müssen es lernen, mit dem geschriebenen Wort umzugehen. Und ich bin entschlossen, ich möchte uns darin trainieren in dieser Gemeinde. Ich wünsche mir eine Gemeinde, die geschult ist im inneren Menschen, geschult ist im Geist mit dem Wort Gottes, mit dem geschriebenen Wort Gottes, als dem reinen Quellwasser umzugehen. Damit genau das geschieht, was wir hier gelesen haben. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Auch andere Menschen sollen verstehen, was die Wahrheit ist. Überführt Menschen von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg. Erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Das ist der Plan. Ja, da magst du denken, das sei doch die Nummer von Zuckerbrot und Peitsche. Ja? Ja? Ist es. Aber wenn du dich mal so zurückerinnerst, so an den Weg, bis jetzt bist du dahin gekommen, aber den Weg, da denkst du, ja, das war, manchmal war Zuckerbrot nötig, manchmal war Peitsche nötig. Also jetzt nicht buchstäblich bitte, ja. Ich möchte mal einsteigen, direkt in diese Bezeichnungen von, nehmen wir mal diesen Begriff von fester Nahrung und den Begriff des Schwertes sind sehr unterschiedliche Dinge, beides. Und in Hebräer 4, Hebräerbrief, 4, Vers 12, und ich habe jetzt mal, da gehe ich später noch genauer drauf ein, ausdrücklich die Elberfelder Übersetzung genommen, weil die an dieser Stelle, fand ich, am aussagekräftigsten ist. Der Briefschreiber schreibt, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Ich habe einen kurzen Nebensatz ausgelassen, für die, die jetzt mitgelesen haben. Das Wort Gottes ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Auf Messers Schneide. Wusstest du, dass du für Gott vollkommen durchsichtig bist? Ist das jetzt erschreckend für dich oder ist es beruhigend? Ich wünsche uns allen, dass es beruhigend ist, dass es fantastisch befreiend ist. Na Gott, ich kann dir nichts vormachen. Es ist so gut. Und durch sein Wort, durch das geschriebene Wort, was bezeugt, was der Christus in das Leben der Menschen hineingesprochen hat, wird das festgelegt, was zu Gott gehört und was nicht. Ich kann es nachgucken, jederzeit. Das zweischneidige Schwert, ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Ein Kapitel weiter, auch nach der Elberfelder Übersetzung, das ist jetzt der Aspekt von Nahrung, Brot, feste Nahrung, sagt der Briefschreiber seinen Adressaten, denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, bisschen gespreizt jetzt, heißt also, ihr könntet schon selbst Lehrer sein, aber ihr habt es wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Worte Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben, noch nicht feste Speise. Also da sind Menschen, die schon mal stark im Glauben gestanden haben, aus irgendwelchen Gründen zurückgefallen in diesen Status, dass sie nicht in eigener Verantwortung mit dem Wort Gottes umgehen konnten. Jeder, der noch Milch genießt, ist, richtiger Rede unkundig, steht da, ein Unmündiger. Ein Säugling, ganz buchstäblich im natürlichen Rahmen. Ein Kleinkind, ein Säugling. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Die feste Speise, also der verantwortungsbewusste Umgang und der regelmäßige Umgang mit dem Wort Gottes, infolge der Gewöhnung hat man geübte Sinne für das, was recht und nicht recht ist vor Gott. Eine Ermutigung, sich mit diesem Wort immer wieder und immer wieder zu beschäftigen. Der Umgang, ihr Lieben, muss gelernt sein. Wir kommen auch in dieser Gemeinde aus ganz vielen verschiedenen Richtungen. Ich habe mit etlichen gesprochen, schon die aus früheren Zeiten, aus der lutherischen Kirche ursprünglich kamen, ihre Wurzeln da haben, oder aus ganz anderen, von den evangelisch-methodistischen Kirche, von den Baptisten, Katholiken, die früher mal, also als Kinder in ihrer Familie katholisch waren, und natürlich die anderen Kulturen. Alles hier in einer Gemeinde. Jeder hat seine Prägung. Jeder hat auch seine Umgangsart mit der Bibel mitgebracht. Ich möchte euch so ein paar Eckdaten heute Morgen ans Herz legen. Ich kann das ganze Kapitel vom Umgang mit der Bibel, was ein ganzes Studiensemester füllen würde, normalerweise hier nur ganz kurz anreißen. Aber ich glaube, es gibt so ein paar, drei, jeder hat drei Finger an einer Hand. Sagt man, mehr als drei Punkte kann man sich nicht merken. Ich versuche, mich auf drei wichtige Punkte zu konzentrieren, die ich euch heute weitergebe. So mal zum Grundgedanken. Die Schrift, das geschriebene Wort, ist zugleich menschlich und göttlich. Menschlich und göttlich. Der Geist Gottes gibt Menschen aufs Herz, Wahrheit aufzuschreiben. Und alles, was von Gott zu einem Menschen gesprochen wird, geht durch Herz und Sinn dieses Menschen, auch wenn der Geist Gottes in ihm wohnt. Es geht durch Herz und Sinn. Da ist eine Seele, ein Erfahrungsschatz, eine Wahrnehmung, die das, was er hört und versteht, färbt. Es ist ein fantastisches Phänomen, dass die Bibel von so vielen verschiedenen Autoren geschrieben wurde und über so einen langen Zeitraum, ungefähr übrigens einen Zeitraum von ungefähr 1500 Jahren. Und das größte Phänomen dabei ist, dass sie eine einheitliche Aussage hat. Von Menschen aufgeschrieben, die zu völlig unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichen Kulturen gelebt haben und überhaupt nichts voneinander wussten. Das Spektakulärste ist jetzt zur Weihnachtszeit, sind die prophetischen Aussagen von Jesaja, die sich in Bethlehem zu Weihnachten erfüllen, 700 Jahre bevor der Christus in der Gestalt des Jesus von Nazareth geboren wurde. Menschlich und göttlich, geschrieben in einer bestimmten Zeit, in bestimmten Sprachen, in einer bestimmten Kultur. Gott sei Dank kein Regelkatalog. Punkt 1, Punkt 5a b, gucke ich nach, Lebensregel, okay. Gott sei Dank kein Regelkatalog. Das ist euch nicht neu, wenn ich euch sage, die Schrift ist nur zu verstehen, wenn ich Gott frage, was meinst du denn damit, mit dem, was ich da gerade lese? nur in dem Hören auf den Heiligen Geist, vom Heiligen Geist gegeben, auch nur aufgeschlossen durch den Heiligen Geist, kein Regelkatalog, sondern bewusst nur verständlich im Einklang mit dem Heiligen Geist. Das sagt uns die Bibel auch. Im zweiten Kapitel vom ersten Korintherbrief lesen wir, dass Paulus den Korinthern schreibt: Wundert euch nicht, wenn der natürliche Mensch das Wort Gottes nicht erfassen kann, nicht verstehen kann. Denn die geistlichen Dinge müssen geistlich beurteilt werden. Er schreibt, nur die, die der Geist leitet, verstehen, was der Geist meint. Das ist vollkommen logisch. 1. Korinther 2, 14 aus der Neues Leben Übersetzung. Nur die, die der Geist leitet, verstehen, was der Geist meint. Und da ist diese ganz enge Verknüpfung schon drin, dass Gott ganz bewusst will, dass wir nicht irgendwo ein Telefonbuch aufschlagen und da eine Nummer zur Lösung rauskriegen, sondern durch das geschriebene Wort permanent in Verbindung mit ihm bleiben. So, jetzt kommt unsere Aufgabe. Damit aber dieses geschriebene Wort nämlich für alle Zeiten und alle Sprachen und alle Kulturen gültig ist, muss jeder in seiner Zeit und Kultur lernen, was sie mit dem meint, was sie sagt. Es gibt in den Evangelien viele Begebenheiten, die wir aus unserer Kultur heraus überhaupt nicht verstehen würden, wenn wir uns da nicht schon mal so ein bisschen reingedacht hätten. Wenn wir nicht wüssten, dass die Leute da barfuß in Sandalen rumlaufen. Oder wenn wir nicht wüssten, dass in welcher Weise die Leute zusammen aßen, was sie aßen, dann würden wir vieles überhaupt nicht verstehen. Wir müssen lernen, was sie meint, wenn sie etwas sagt. Das heißt, wir müssen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, das, was damals und dort aufgeschrieben wurde, oh, jetzt kommt ein ganz böses Wort, durch Interpretation müssen wir es übertragen auf unsere Kultur, auf unsere Zeit, auf unser Leben hier. Die Schrift muss tatsächlich interpretiert werden. Das ist vielleicht für dich ein ganz bös belegtes Wort. Interpretieren heißt ja rumbasteln, irgendwas dahin biegen, so wie ich es gerne haben will. Nein, Interpretation heißt eine Übertragung von dem, was damals und dort in dieser Weise beschrieben steht, auf die heutigen Lebensverhältnisse. Ein Beispiel. Wenn ihr die Geschichte von dem barmherzigen Samariter lest, ja, der Mann, der mit einem Esel daherkommt und nach Jerusalem will, der wird überfallen. Die Räuber überfallen ihn, zwei Leute gehen vorbei, einer, der Samariter, pflegt ihn, bringt ihn in eine Herberge und gibt dem Herbergsvater sogar noch Geld, dass er ihn gesund pflegen kann. So, uns ist das, den meisten von uns ist das so geläufig, dass man sagt, ja, na klar, ist der Samariter der Mann mit dem Esel unterwegs. Aber mal ganz ehrlich, mach dir doch mal den Sport und übertrag das mal auf die heutige Zeit, auf unsere Kultur. Was wäre denn heute ein Mensch, der von hm nach hm, bestimmt nicht mit dem Esel und bestimmt nicht barfuß und es sind auch keine Straßenräuber unterwegs, die den überfallen. Mach dir mal die Mühe und übertrag das mal eins zu eins auf eine Situation, die uns heute in dieser Zeit genau dasselbe sagen würde. Beispielsweise ein Mensch aus Migrationshintergrund, der in einer Stadt in irgendeinem komischen Viertel ganz alleine abends unterwegs ist und nach Hause will. Und dann spinnt den Faden mal weiter. Das ist mit Interpretation zu verstehen. Ja, mit der Anwendung auf das heutige Leben. Übrigens, mal ganz nebenbei, jede Übersetzung, die du liest, ist eine Interpretation. Ich könnte hier so einen Stapel von verschiedenen Bibelübersetzungen hinlegen hier vorne. Und jede Übersetzung ist eine Interpretation. Ob du jetzt den Luther-Text liest, Luther hat damals beschlossen, so ich muss dem Volk aufs Maul schauen und ich muss eine Sprache in Gottes Wort pflegen, die die Menschen verstehen. Da haben wir es schon. Und deswegen ist im Luther-Text nicht alles mehr so ganz genau wie im Grundtext eigentlich. Manches ist in Sprache umgeformt, sodass es verständlicher ist. Dann gibt es die ganzen neuen Übersetzungen, die eng am Grundtext sind, bitte auch nicht Urtext sagen. Es gibt keinen Urtext. Es gibt etliche Schriftstücke. Je älter sie sind, umso authentischer. Das ist auch verständlich. Etliche Schriftstücke, die man Grundtexte nennt, nicht Urtexte. Weil in verschiedenen Zeiten, in verschiedenen Abschnitten diese Texte auch aufgeschrieben wurden. Die Elberfelder Übersetzung tatsächlich ist am dichtesten dran an diesen ganz alten, authentischen Texten. Deswegen ist die auch so ein bisschen gespreizt und nicht so geläufig zu lesen. Und dann gibt es die moderneren Übersetzungen, jetzt wie Neues Leben oder Neue Genfer Übersetzung, auch nur das Neue Testament gerade, die auch sehr nah am Grundtext sind. Die sind auch sehr gut und sehr hilfreich, auch in einzelnen Passagen. Und dann gibt es die Übertragungen, sagt man. Das ist alles dem Sinne nach übertragen. Da muss man schon wirklich mit dem Heiligen Geist, gemeinsam mit dem Heiligen Geist ganz genau hingucken, ganz genau hinhören, ist das so, was da steht. Also achtet drauf, was ihr für eine Bibelübersetzung lest. Jeder Bibelleser übrigens ist ein Interpret. Alles, was du liest, färbst du mit deiner Erfahrung, mit deiner Glaubenserfahrung auch, mit dem, was du um dich herum hast, mit dem, was die anderen Leute schon gesagt haben. Und deswegen ist es so super, ich kann das nicht genug betonen, wenn man immer wieder, so wie mindestens Martina und Elke das in der letzten Zeit machen, immer wieder Bibel liest, immer wieder, immer wieder. Martina hat schon gesagt, da gibt's Passagen drin, wo sie gesagt hat, das stand da vorher noch nicht. Das kennt jeder von uns. Genau, weil man je nach Situation, je nach Lebenslage sich sofort Dinge rauspickt, wenn man einen zusammenhangenden Text liest. Und die Zwischenteile, die findet man eine Zeit lang mal unwichtig und dann liest man das nochmal. Denkst du, wieso habe ich denn das jetzt angestrichen und wieso habe ich nicht das angestrichen? Das ist doch jetzt eigentlich wichtig. Oder es stand da einfach noch nicht. Es gibt Regeln für die Interpretation. Das ist nicht jeder nach Belieben. Also du darfst wissen als deine Grundlage, du hast den Geist Gottes in dir. Das hat Jesus jedem Menschen versprochen, der anfängt an Christus zu glauben. Der Geist Gottes nimmt Wohnung in deinem Herzen. Und die Bibel sagt uns, jeder Mensch, der glaubt, ist ein König und Priester für Gott, den Vater. Das heißt, du hast durch den Geist Gottes unmittelbaren Zugang zu den Wahrheiten Gottes. Du brauchst nicht permanent jemanden, der dir sagt, das ist richtig, das ist richtig, das ist richtig. Abgleich ist was anderes, da kommen wir nachher noch drauf. Die erste Regel im Umgang mit der Schrift. Die Schrift hat einen Fokus, einen großen Bogen. Sie berichtet nicht von ganz vielen verschiedenen Dingen, die dann irgendwann vielleicht auch mal ein Ganzes geben. Sondern die Schrift ist ganz eindeutig in ihrer Gesamtaussage vom ersten Kapitel des ersten Buches Mose bis zum letzten Kapitel der Offenbarung die Präsentation von Gottes Heilsplan für seine Schöpfung. Die Schrift enthält Wahrheiten über Gott, den Menschen und Christus. Die drei Hauptdarsteller, Gott, Mensch, Christus. An diesem Gesamtbild muss ich alles richten, was an Einzelaussagen da drin steht. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Im 1. Timotheusbrief lesen wir, 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott möchte, Gott will, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Punkt. Nehm mal diesen Satz. Boah, denkst du, das ist ja super. Ohne Voraussetzung, Gott will, boah, ist der gut. Der will, dass alle gerettet werden. Und wenn Gott was will, das hast du schon verstanden, wenn Gott was will, dann wird das ja wohl auch geschehen. Gott will, dass alle gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Es gibt tatsächlich Leute, die aus diesem Satz etwas machen, nämlich, dass es keine Voraussetzungen dafür gibt, dass man im ewigen Leben ankommt. Kann man sich gut vorstellen, finde ich, wenn man diesen einen Satz nimmt. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wenn ich das abgleiche mit dem großen Bogen, mit dieser Gesamtaussage der Schrift, kann das nicht sein. Denn wenn ich diesen Satz so interpretieren würde, käme Christus darin gar nicht vor. Er käme darin nicht vor. Und es ist leider eine der verbreitetsten Irrlehren, dass Gott ja so gnädig und so lieb und so barmherzig ist, dass automatisch alle Menschen, die ja schließlich seine Geschöpfe sind, bei ihm sind. Das ist eine der gefährlichsten Irrlehren. Wisst ihr, warum die so gefährlich ist? Weil sie die Menschen in Unwissenheit darüber hält, dass man einen aktiven Schritt gehen muss auf Gott zu. Eine Gesamtaussage. Wahrheiten über Gott und Mensch. Es gibt noch andere Aussagen über Sünde und Errettung. Anderes Beispiel. Im ersten Johannesbrief ist auch was, woraus eine ganz fatale Irrlehre entstanden ist. Da steht, alles nach der Neues-Leben-Übersetzung, wer also mit ihm lebt, mit Jesus lebt, sündigt nicht. Punkt. Nur dieser eine Satz. Boah, das ist ja genial, denkst du. Ist ja cool. Wenn ich jetzt zu Christus gehöre, dann kann ich ja tun und lassen, was ich will. Ich sündige ja dabei nicht mehr, da steht's doch. An der Gesamtaussage der Schrift, die dir Wahrheit über den Heilsplan Gottes, Gott, Mensch, Christus vermittelt, passt das nicht. Denn in diesem Zusammenhang Gott, Mensch, Christus ist so viel über die Sünde die Rede, von der Sünde die Rede, dass Christus nicht notwendig gewesen wäre, wenn die Sünde nicht so ein riesiges Problem in dieser Welt wäre. Übrigens, wenn man da genau hinguckt, steht ein Kapitel vorher, zwei Kapitel vorher, schreibt Johannes, wenn wir sagen, wir sündigen nicht, dann lügen wir. Ist mal der Tipp für den Zusammenhang, kommt noch später als dritte Regel. Also einzelne Aussagen oder noch eine dritte. Im ersten Timotheusbrief gibt es eine Aussage, ganz krass, wenn man die aus dem Zusammenhang nimmt und auch an dieser Gesamtbotschaft der Schrift misst. Doch die Frau wird gerettet werden, wenn sie Kinder zur Welt bringt. Das ist ein ganz großer Komplex im Timotheusbrief, der sehr herausfordernd ist und den man auch nicht sofort versteht und den man auch nur wirklich versteht, wenn man weiß, aus welchem Anlass ist dieser Brief geschrieben und so. Aber ihr merkt, wenn man einzelne Aussagen aus der Bibel nimmt, und das ist das, wonach einem die Ohren jucken, wenn man die nimmt und zur Wahrheit macht, absolute Katastrophe. Übrigens nicht nur für dein Leben, sondern auch für das Leben der anderen Menschen. Ich glaube, ich muss euch nicht erklären, dass keine Frau durchs Kinderkriegen gerettet wird, ins ewige Leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben, das Gesamtzeugnis der Schrift. Im Alten und Neuen Testament, mein Gerechter wird aus Glauben leben, zieht sich durch die ganze Bibel. Die Schrift hat einen Fokus, sie ist christozentrisch nennt man das. Sie hat ihre Spitze, ihre Hauptaussage in der Person Christus. Alles dreht sich um Christus. Auch in allem, was im Alten Testament berichtet wird von Gott, von den Menschen, die ganzen Hinweise auch in den prophetischen Büchern, alles bezieht sich auf Christus. An ihm vorbei gibt es keine Erlösungsmöglichkeit. Und das hört sich radikal an für viele. Ihr Lieben, das ist radikal. Aber es ist nicht unsere Erfindung. Es ist die Wahrheit, die wir glauben. Wenn dir einer sagt, boah, du bist ja radikal. Nee, ich bin nicht radikal. Ich glaube das Radikale. Und das kann dir keiner ausreden, was du glaubst. Die zweite Regel hängt eng damit zusammen, ist aber für uns auch ganz wichtig, gerade weil wir aus so verschiedenen Hintergründen kommen. Es gibt die fortschreitende Offenbarung. Ist ein Fachwort, ziemlich gespreiztes Wort, die fortschreitende Offenbarung. Das heißt, die Bibel vom Alten Testament bis zur buchstäblichen Offenbarung des Johannes, bis zu den Evangelien, hat eine fortschreitende Offenbarung. Das heißt, Gott gibt immer mehr von sich preis. Über die Zeiten hinweg. Paulus beschreibt mal diese Zeit des Gesetzes als eine Zeit, ja, das hört sich nicht besonders freundlich an, aber er beschreibt die Zeit des Gesetzes als eine Zeit von Unmündigkeit. Ihr wisst das selber, wenn ihr Kinder habt oder ihr könnt euch an eure eigene Kindheit erinnern, als Kind braucht man ein Regelwerk. Man braucht ein festes Regelwerk, um in den richtigen Spuren zu gehen. Und wir lesen dann ja tatsächlich auch später in den Briefen, dass Gott fand, als die Zeit erfüllt war, als die Zeit dieses Regelwerks, die Zeit dieses Reifungsprozesses erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Der einer von einer Frau geboren, der einer von uns war. Christus ist ganz wichtig für uns als neutestamentliche Gemeinde. Christus ist die Spitze der göttlichen Offenbarung. Es gibt nichts, was in der Offenbarung vom Wesen Gottes über Christus steht. Auch Paulus steht nicht über Christus. Also bitte nicht fortschreiten bis zum Ende der apostolischen Briefe und sagen, so in den Evangelien lese ich das, aber in den paulinischen Briefen lese ich das. Stopp. Wir nehmen die Evangelien, also die Evangeliumsberichte, genauer gesagt, es gibt nur ein Evangelium. Es gibt vier Berichte über dieses eine Evangelium. Wir nehmen diese Berichte, die Aussagen Jesu, die darin vorkommen, und gucken von da zurück ins Alte Testament und von da weiter in die apostolischen Briefe, in die angewandte Theologie nämlich. Es ist ein extrem wichtiger Schlüssel für uns. Ich möchte das mal biblisch ein bisschen untermauern. Wieder im Hebräerbrief lesen wir im ersten Kapitel gleich zu Beginn, diesmal nach Luther: Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch seinen Sohn. Und dann wird nochmal beschrieben, dieser Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit, das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden, hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise zu den Vätern durch die Propheten als Bundeserinnerer, in diesen letzten Tagen durch seinen Sohn. Jesus selber sagt ja von sich, er ist nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben. Also bitte nicht das eine gegen das andere austauschen. Er ist nicht gekommen, um es aufzuheben, sondern um es zu erfüllen, um es lebendig zu machen. Ich möchte ganz kurz ein paar Worte über unseren Umgang mit dem Alten Testament verlieren. Und da kommen wir wirklich auch aus sehr verschiedenen Richtungen. Es gibt ganz viele Leute, die sind in ihren geistlichen Aussagen nur im Alten Testament unterwegs. Ich möchte dich ermutigen, leg dein Gewicht mal auf die Evangeliumsberichte, dein inneres Gewicht. Altes Testament ist ganz fantastisch, ganz wunderbar, extrem wichtig. Nur mit dem Alten und Neuen Testament ist die Schrift ganz, gar keine Frage. Aber die Begebenheiten des Alten Testamentes haben denselben Gott, genau zuhören. Es ist derselbe Gott, der genauso heilig ist, genauso denkt, genau dasselbe richtig und genau dasselbe falsch findet wie der Gott des Neuen Testamentes. Aber sein Umgang mit den Menschen war ein anderer, weil das eine andere Bundesgrundlage war. So möchte ich einfach mal rausgreifen, was uns oft passiert, dass wir vor allem, wir haben es gerade von den Propheten gehabt im Hebräerbrief, dass wir vor allem dazu tendieren, alttestamentliche Prophetenaussagen, die Gott durch gottesfürchtige Männer seinem Volk zukommen ließ, eins zu eins auf neutestamentliche Gemeinde übertragen. Und ihr Lieben, da möchte ich euch warnen. Die Aussagen der alttestamentlichen Propheten für das Volk des Alten Bundes sind nicht eins zu eins übertragbar auf das Wort Gottes in die neutestamentliche Gemeinde. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Gott sagt, das ist jetzt kein Prophetenbuch, Gott sagt dem Josua, dass er ihm gebietet, über seinem Gesetz Tag und Nacht zu brüten und dass er zusehen soll, dass die Worte des Gesetzes nicht von seinem Munde weichen. Wenn ich das nehme und das auf uns übertrage, sagt, das steht im Alten Testament, das ist derselbe Gott, der sagt das zu einem Menschen, der auf jeden Fall sein Leben auf ihn ausgerichtet hat. So, ihr Lieben, jetzt brütet mal Tag und Nacht über dem Gesetz und lasst die Worte des Gesetzes, wohlgemerkt, das hat Gott sehr wörtlich gemeint, nicht von eurem Munde weichen. Und alles würde innerlich erstarren, nehme ich an. Denk, oh wei, wie kriege ich das hin? Ich sage euch, die neutestamentliche Entsprechung, die Erfüllung dieser Anweisung. Jesus sagt seinen Jüngern, der Vater wird den Heiligen Geist schicken und der wird euch in alle Wahrheit führen und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und wir lesen in den Briefen die Ergänzung, werdet voll Geistes. Die Jahreslosung über diesem Jahr im Alten Testament, Hesekiel, Gott will uns ein neues Herz schenken, einen neuen Geist und sein Gesetz in dieses Herz schreiben. Das war zu der Zeit Prophetie. Es hat sich erfüllt mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. In dieser Zeit, ihr Lieben, leben wir. Wenn du also im Alten Testament liest, auf der Bundesgrundlage war das überlebensnotwendig, dass Menschen dieses Gesetz sozusagen komplett verinnerlichten. Ja, die jüdischen Jungen bekamen in dieser Schachtel die Tora vor die Stirn gebunden, damit sie es ja nicht vergaßen. Wenn das in dieser Zeit überlebensnotwendig war, dann ist es für uns als neutestamentliche Gemeinde überlebensnotwendig, dass wir sagen, ja, wir werden voll Geistes. Wir nehmen diesen Beistand, diesen Tröster, den, der uns in alle Wahrheit führt. Den wollen wir nicht betrüben. Da wollen wir alles tun, dass der Raum nimmt in uns. Versteht ihr den Unterschied? Altes Testament, Neues Testament. Das Alte Testament ist fantastisch dafür, uns aufzuschließen, wie Gott eigentlich ist. Wie leidenschaftlich, wie klar er ist. Wie er genau handelt nach den Bundesvereinbarungen. Ich habe euch gesagt, das und das ist verboten und wenn ihr das tut, gibt's was auf die Finger. Das war vereinbart. Das kommt nicht einfach mal so als Gericht über sein Volk, sondern das war vereinbart. Wenn Gott Gericht sprach im Alten Testament aufgrund dieser Bundesvereinbarung, entspricht das definitiv seiner Gerechtigkeit. Die neutestamentliche Gerechtigkeit ist in Christus. Und wir lesen im Neuen Testament, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Halleluja, Halleluja. Eine komplett erneuerte Bundesgrundlage. Ihr Lieben, nehmt das doch ganz neu, jeden Tag. Und es heißt nicht, dass ich mir leisten kann, was ich will, dass ich tun kann, was ich will, alles, was Gott nicht gefällt. Nein, das tue ich doch nicht, weil ich ihn doch liebe. Weil ich ihn doch von ganzem Herzen liebe und ich schade nicht jemandem, den ich liebe. Ich tue nicht absichtlich Dinge, die irgendwen ärgern, den ich von Herzen lieb habe. Du, und wenn du Gott nicht liebst und dir dann irgendwelche Sachen leistest, dann ist an einer anderen Stelle was faul. Dann stimmt die Beziehung nicht, die uns durch Christus geschenkt ist. Eine vollkommen erneuerte Bundesgrundlage mit demselben Gott. Aber im Umgang mit den Menschen hat sich durch Christus alles vollständig verwandelt. So, wenn du mit der Bibel umgehst, gewöhne dir an, lies vor allem in den wörtlichen Aussagen Jesu, in den Evangeliumsberichten. Ich habe mich mal vor langer Zeit angewöhnt zu fragen, auch wenn ich da manches nicht verstehe, da sind so ein paar Sachen, wo ich denke, hä? Herr, was meinst du damit? Manchmal muss man lange brüten, manchmal muss man jemanden fragen, lies das doch auch mal, was denkst du denn? Und dann auf einmal, bling, geht ein Kronleuchter auf. Manchmal nicht sofort, oft nicht sofort, aber irgendwann. Denn da steht, der Geist Gottes wird mich in alle Wahrheit führen. Christus ist die Spitze der Offenbarung. Auch die paulinischen Aussagen stehen nicht über den Aussagen Jesu. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier Beispiel vom Timotheus, die Frau wird durch Kinderkriegen gerettet. So, wenn du sagst, Offenbarung steigert sich in der Intensität. Oh, Paulus sagt, die Frau wird durch Kinderkriegen gerettet. Nee, kann ja nicht sein. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Die Spitze ist in den Evangelien. Versuch dir einen Umgang anzugewöhnen, der zuerst nach Antworten und Weisung in den Evangelien sucht. Jetzt zum Schluss möchte ich euch noch eine ganz praktische Regel mit auf den Weg geben. Also die erste Regel war die Gesamtaussage der Bibel, an der müssen alle Einzelaussagen gemessen werden. Die zweite, Christus ist die Spitze, das heißt die Evangeliumsberichte sind die höchste Form der Offenbarung Gottes in Christus. Und die dritte Regel ist, die Bibel nie vom Hören sagen, weil irgendein Mensch, irgendein Prediger bestimmte Dinge aus seiner Erfahrung, aus seinem Ermessen bestimmte Dinge gewichtet. Ich möchte dich warnen davor, übernimm das nicht. Geh an die Quelle und sag so, ich will selber meine Wichtigkeiten für mein Leben herausfinden, nämlich das, was der Geist Gottes mir sagt. Aber lies die Bibel immer in Textzusammenhängen. Nie in einzelnen Versen. Da hast du doch gesagt, hier komm, nimm mal raus den einen Vers, boff, den haust du entweder, schwingst du den Hammer damit oder du gibst irgendjemandem ein Stück zu essen, was der gerade gar nicht vertragen kann. Oder du bist mit dem Schwert zugange und machst unfassbar viel kaputt in einem Menschen. Das Wort ist ein zweischneidiges Schwert. Und ich möchte dich ermutigen, in Textzusammenhängen möglichst mit einer Übersetzung, die nah am Grundtext ist. Also das ist die Elberfelder in der alten Sprache und es ist in den neuen Sprachen die Neues Leben Übersetzung oder die NGÜ, die möglichst dicht an dem ist, so wie es ursprünglich aus dem Griechischen und Hebräischen übersetzt worden ist. Und noch ein Tipp, es schadet nicht zu fragen, lese ich gerade Poesie, ein Gedicht, zum Beispiel einen Psalm oder lese ich einen Brief? Ein Brief ist immer nur eine halbe Unterhaltung. Die andere Hälfte muss ich ahnen, muss ich mir überlegen, was könnten die gefragt haben. Ein Brief ist ein halbes Gespräch in eine bestimmte Situation hineingesprochen. Oder lese ich eine Erzählung oder ein Gleichnis, ein prophetisches Wort. Es gibt so unfassbar viele verschiedene Arten von Dichtung auch. Übrigens, wir sind Meister da drin beim Thema aus Psalmen. Einzelne Verse rauszuholen. Ein Vers aus Psalm, und den Rest lassen wir weg, der ist nämlich so böse, auf Weih, da zieht der David ab über, oh Herr, wenn du doch den Gottlosen und da hören wir auf zu lesen und nehmen einen Vers aus den guten Versen vorne. Aber ein Psalm ist so geschrieben, seine Absicht ist so geschrieben, es ist ein komplettes Gedicht. Es ist wie, als wenn du aus, weiß ich, irgendeinem Gedicht von Mörike oder von Eichendorff, was du kennst, eine einzige Zeile rausnimmst und sagst so, das ist jetzt mein Schlagwort für diesen Tag. Nicht einzelne Verse irgendwo rausnehmen, immer in Zusammenhängen, sich reindenken. Wem galt das, was Jesus da sagt oder was der Mensch dem sagt? Und tatsächlich in all diesen drei Regeln immer fragen, was hatte dieser Abschnitt ursprünglich zu sagen, und dann nimm dir Zeit, frag den Geist Gottes, was bedeutet er für mich? Das nennt man Exegese, das Ursprüngliche. Man guckt erst ganz genau hin, was hatte das ursprünglich zu sagen und was bedeutet es für mich? Auch für diese Einverstheorie möchte ich euch noch so ein kleines Bonbon zum Schluss mitgeben. Stellt euch mal vor, ich stehe jetzt hier vor euch und sage, ihr Schlangenbrut, ihr Otterngezücht. Da ist es gut zu wissen, dass Jesus zu Pharisäern sprach und nicht zu seinen Jüngern an dieser Stelle. Textzusammenhänge. Und ich kann euch garantieren, der Geist Gottes wird euch befähigen, immer mehr, immer mehr, immer mehr vom geschriebenen Wort zu verstehen, immer weiser damit umzugehen. Ich möchte zum Schluss einfach noch feststellen, das ist wahrscheinlich jedem von euch geläufig. Unsere Fähigkeit, alles zu verstehen, was in der Bibel steht, hat definitiv ihre Grenzen. Und ich denke mal, dass wir wahrscheinlich bis zum Ende unseres Lebens noch nicht alles verstanden haben, was in der Bibel steht. Das hat ganz schlicht damit zu tun, dass die Dinge von göttlichem Wesen einem notwendigerweise paradox erscheinen. Die Bibel ist menschlich und göttlich. Wir werden es nicht hinkriegen, das Wesen Gottes auch im geschriebenen Wort vollständig zu durchdringen. Das werden wir nicht hinkriegen. Wir sind Suchende und wir sind diejenigen, die von Gott total abhängig, mit Autorität, aber mit großer Weisheit mit seinem Wort umgehen. Der Abgleich mit anderen Gläubigen hilft. In Verbünden, in Hauskreisen, unter Freundschaften. Es hilft einfach. Gott hat nun mal auch Gemeinde gesetzt, dass man abgleicht, was man vom Wort versteht. Und nicht, das ist auch eine gefährliche Irrlehrenquelle. Wenn jemand was versteht, eigendynamisch loszieht und sagt, Leute, pass mal auf, ich habe jetzt das, was in der Bibel noch gar nicht steht. Das hat noch niemand erkannt, aber ich habe es jetzt erkannt und ihr mal alle hinterher. Kommt leider oft vor. Abgleich mit anderen Gläubigen und immer wieder um die Erleuchtung, Illumination, nennt man das Fachwort, durch den Heiligen Geist beten. Die Schrift enthält alles, was der Mensch zum Leben wissen muss, aber nicht alles, was er wissen will. Du bist König und Priester durch deinen Herrn und Meister und du bist nicht angewiesen auf vorgekaute, gezuckerte, gesalzene, fruchtige oder was auch immer für eine Nahrung. Du bist König und Priester, hast einen unmittelbaren Zugang zum Thron der Gnade. Ich möchte dich ermutigen, nimm dir dieses Wort auf dein Herz, ganz praktisch, in deinen Alltag, in großen Zusammenhängen. Es ist spannend, wenn man die Bibel ganz gelesen hat, tatsächlich diesen großen Bogen zu erkennen, den sie spannt. Und ich möchte dich ermutigen, bau dein Lebenshaus mit selbstverkosteter Nahrung, mit persönlich wahrgenommener Wahrheit. Ich möchte euch bitten, steht doch nochmal auf. Ich möchte euch noch segnen zum Schluss. Vater im Himmel, ich danke dir, Herr, dass du dich nicht zufrieden gegeben hast mit dem Gesetzeskatalog, mit dem alten Bund, mit dem auserwählten Volk, mit dem, was bis dahin die Dimension zwischen dir und den Menschen war. Ich danke dir, Herr, dass du dich nicht damit zufrieden gegeben hast. Ich danke dir, dass du, als die Zeit erfüllt war, das lebendige Wort zu den Menschen geschickt hast. Zum Anfassen, Herr, danke, Jesus Christus, dass du dich offenbart hast, dass du dir nicht zu schade warst, um hier mitten unter uns zu wohnen, diesen ganzen Schlamassel dieses irdischen Lebens auf dich zu nehmen. So glaubwürdig. Danke, dass du mit der kompletten Wahrheit in dir in diese Welt gekommen bist, dass du diese Wahrheit nicht lernen musstest, sondern dass sie personifiziert war in dir. Danke für deine Wachsamkeit über dem geschriebenen Wort, Herr. Danke, Herr, dafür, dass du persönlich darüber wachst, was in diesem geschriebenen Wort steht und was nicht, und dass du immer wieder Menschen berufen hast, die da Hand anlegen und auch darüber wachen. Danke, Herr, dass wir es haben dürfen. Danke, dass du es jedem aufschließt, in jeder Nation, in jeder Sprache, Herr. Danke dafür. Und wir wollen dieses Geschenk neu aus deinen Händen nehmen, heute Morgen, Herr. Wir wollen nicht irgendwo bequem werden, nicht irgendwo vorgekautes Essen kriegen, nicht irgendwem nachjagen, der meint, er hat einen Teil der Wahrheit das richtige Gewicht gegeben. Wir wollen uns zurückbewegen zur Quelle. Und wir wollen lernen, mit diesen fantastischen Dingen umzugehen. Zu unserem Wohl und zum Wohl der Menschen, die zu unserem Leben gehören. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Füll uns mit deinem Heiligen Geist, Herr. Erfülle uns und mach die Wahrheit lebendig in uns. In Jesu Namen. Amen.